Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gesundwerden, Gesundbleiben Podcasts von Dr. Schwarzel. Wir haben heute Dr. Platzer hier, richtig spannendes Thema, und zwar sprechen wir über die Schilddrüse. Ein kleines Organ mit großer Wirkung, und ich freue mich, wir gehen sehr ins Detail. Wir entdecken auch noch mal ein paar Spezialwerte, die, selbst wenn ihr euch mit der Schilddrüse gut auskennt, sicherlich noch nicht gehört habt. Wir gehen auch rein in die Funktion, wie die Schilddrüse wirklich funktioniert und welche Symptome das Ganze hat und wie man damit umgehen kann und wie viel sich da auch in den letzten 20 Jahren getan hat. Deswegen viel Spaß mit der Folge. Dr. Platzer ist ein absoluter Experte in diesem Gebiet, macht seit vielen, vielen Jahren einfach dieses ganze Thema Schilddrüse, aber auch die anderen Themen, also Ganzkörper schaut er sich an und versteht die vielen verschiedenen Funktionsweisen, die dazwischen passieren. Deswegen ist es so schön, mit so einem Experten zu sprechen, und wir fokussieren auf die Schilddrüse heute, aber es geht immer um den ganzen Menschen, es geht um die Interfunktionsweisen im ganzen Körper, und da werden wir auch über das Thema Silent Inflammation sprechen, was auch so unfassbar wichtig ist. Los geht's, viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, spannendes Thema, das Mysterium der Schilddrüse und das kleine Organ mit der großen Wirkung. Ich freue mich super, dass du da bist, weil das ist ja ein super spannendes Thema, und ich finde es immer so schön, wenn wir absolute Experten hier haben in unserem Podcast und auch in unserem Videopodcast, um dann wirklich sehr spezifisch über Themen zu sprechen. Heute das Thema Schilddrüse interessiert mich total, weil es ein, sag mal, ein Organ ist, worüber man nicht so oft spricht wie jetzt Leber oder Herz oder auch mal der Magen und Darm und sowas. Es ist so ein kleines Organ, was hier sitzt und was dann doch unfassbare, ja, Wirkung hat auf den ganzen Körper, aufs Wohlbefinden, aufs Abnehmen, aufs Zunehmen. Und deswegen freut es mich so, dass wir darüber sprechen können. Und deswegen, was ist denn eigentlich die Schilddrüse? Wo sitzt sie? Was macht sie? Welche Hauptaufgabe hat sie in unserem Körper?
Nun, Timo, wie der Name schon sagt, es ist eine Drüse, eine Schilddrüse. Und das Schild ist in dem Fall der Schildknorpel. Manche sagen, sie liegt direkt vor dem Schildknorpel an sich. Die Literatur besagt, sie liegt knapp drunter, unterhalb des Schildknorpels. Umfasst sie, oder diesen Schildknorpel, mit zwei Lappen, fast schmetterlingsförmig. Daher kommt auch der Name, das Schmetterlingsorgan. Und verbunden sind diese zwei Lappen durch einen Isthmus, kennt man aus dem Griechenlandurlaub, der Isthmus von Korinth. Ja. Also ein kleiner Steg sozusagen, der die zwei verbindet.
Die sitzen hier links und...
Also ganz genau, ungefähr hier. Oh ja, okay, da kommt man auch sehr, sehr gut ran mit dem Ultraschall. Auf das Thema werden wir sicherlich nachher noch zu sprechen
kommen. Ja, klar, kommen. Auf jeden Fall. Jetzt hört man immer von diesen ganzen Hormonen, die da stattfinden. Wobei, wir müssen jetzt erstmal darauf eingehen, was macht die Schilddrüse überhaupt? Weil die ist ja ein kleines Organ, aber ein ganz, ganz wichtiges.
Es ist ungefähr so wie im Münchner S-Bahn-Netz, das Stellwerk am Ostbahnhof. Also nicht alles, aber wenn sie ausfällt, alles entscheidend.
Ja, okay.
Das kann man sehr schön vergleichen. Und sie ist eingebunden in ein ganzes Netzwerk. Da gibt es ja noch die Hypophyse und den Hypothalamus, die darüber sitzen, die kommunizieren. Interessanterweise muss man auch dazu sagen, diese Schilddrüsenhormone, die werden von der inaktiven in die aktive Form nicht nur in diesen, ja, sagen wir mal, 18 bis 25 Milliliter Organ umgewandelt, sondern auch in den Nieren, in der Leber, in den Muskeln, also in verschiedenen anderen Effektorten des ganzen Körpers, was wiederum auch das vorher genannte letztlich illustriert. Die Schilddrüse ist eingebunden in ein ganz, ganz großes Netzwerk und sie produziert eben Hormone. Drüsen schütten aus, die Schweißdrüse zum Beispiel bei dieser schönen Hitze des Sommers, Schweißdrüse schüttet nach außen aus und dann fließt es auch nach außen ab. Und die Schilddrüse gehört zu den endokrinen Organen, das heißt, sie schütten nach innen hinaus, und zwar in dem Fall ins Blut.
Wow. Und was schütten sie aus und was bewirkt das in unserem Körper?
Die Schilddrüse schüttet Schilddrüsenhormone aus. Und diese Schilddrüsenhormone werden gesteuert von einem übergeordneten Zentrum. Und das ist eben der Hypophysenvorderlappen. Aus diesem Hypophysenvorderlappen kommen auch Stresshormone beispielsweise und weitere. Aber in dem Fall geht es um die Schilddrüse. Es sind die inaktive Form, das T4 genannt, und die aktive Form, die dann daraus resultiert, das ist das T3. Also Schilddrüsenhormon die Schilddrüse heißt Thyroidea und daher kommt das T.
Es wird ja auch oft gemessen beim Arzt, dann hat man diese verschiedenen Werte, mal das T3, das T4, wobei das ist die Umwandlung
von das TSH. Ist man dann schon auf der glücklichen Privatpatientenseite.
Okay.
Beim Kassenpatienten wird meistens das Hypophysen-Vorderlappenhormon TSH gemessen.
Okay.
Das ist das Thyroidea-stimulierende Hormon. Idealerweise passt dann auch der englische Begriff dazu, Thyroid Stimulating Hormone. Mhm. Und das ist sozusagen der Antreiber.
Okay. Und was, wenn wir jetzt über die Hormone sprechen, die ausgestoßen werden, wie fühle ich mich anders, wenn ich zu wenig oder vor allen Dingen auch, wenn ich zu viel Schilddrüsenhormon im Blut habe?
Dann wird man ganz schön schwirbelig.
Ja,
In beiden Fällen. Weil es geht einem weder mit zu wenig gut, noch geht es einem mit zu viel gut.
Mhm.
Das ist also, die Wahrheit liegt genau in der Mitte und das ist der Idealfall, der Normalfall. Mhm. Und der Normalfall ist, dass einfach das schilddrüsenstimulierende Hormon, also dieses eben benannte TSH, einigermaßen gut in seiner Norm liegt und die beiden Schilddrüsenhormone, ich nenne sie einfach mal so, das inaktive T4 und das T3 in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Die Literatur sagt und die Praxis zeigt es letztlich ja auch, das Verhältnis sollte zwischen 1:3 bis 1:4 sein zwischen den beiden.
Mhm.
Und wenn das stimmt, dann ist alles gut. Wie gesagt, beim Hausarzt in aller Regel im Kassenversorgungsbereich wird nur das TSH angeschaut und das ist oftmals viel zu wenig.
Okay, also beim TSH kann ich noch gar nicht ableiten, ob irgendwas nicht funktioniert, funktionieren sollte.
Also man sollte sich erst die Gleise anschauen und nicht erst gucken, was mit den Gleisen ist, wenn der Zug daneben liegt.
Ja, ich mag die Zuganalogien, die machen sehr viel Sinn.
Wir kennen die Deutsche Bahn.
Ja, genau, da kommt sie immer zu spät.
Oder zu früh, oder sie fährt vorbei, damit sie die Pünktlichkeit erhalten.
Ja, genau, das haben wir auch schon erlebt. Wenn wir uns jetzt die Hormone anschauen, dann wie kommt es dazu, dass es dort eine Imbalance geben kann? Also normalerweise funktioniert eine Schilddrüse immer sehr gut, reguliert sich ja auch selber. Das heißt, wenn man mehr braucht von einem Hormon, produziert sie mehr, auch während des Tages, glaube ich sogar. Und wenn man weniger braucht, oder schüttet weniger aus, sagen wir es mal so.
Mhm.
Wie kommt es jetzt dazu, dass da eine Imbalance entstehen kann?
Imbalancen entstehen meistens dann, wenn irgendwo anders etwas nicht stimmt. Man kann den schönsten Bentley vom Hof fahren und der hat vielleicht noch auf den Weg gegeben, super tanken, nicht Diesel. Das heißt, man nimmt den richtigen Kraftstoff, tankt immer wieder nach, fährt den Bentley ganz gemütlich Ewigkeiten, bis er stehen bleibt. Warum? Weil vorne beispielsweise das Motorenöl nicht nachgemessen wurde, nicht nachgegossen wurde, weil die Bremsflüssigkeit nicht passt, weil das Kühlerwasser zu wenig ist und so weiter. Also man muss schon auf mehr achten als nur auf das Schilddrüsenhormon selber.
Okay, also es ist ein gesamtsystemisches Thema, warum dann die Schilddrüse...
Ein Organismus kann nur funktionieren, wenn alle Hände mithelfen, dass er funktioniert. Das heißt, es müssen die entsprechenden Nährstoffe auch geliefert werden.
Jetzt tut der Staat oder zumindest die Supermärkte natürlich sehr viel dafür. Und da gibt es das Thema Jod an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, es wurde vor vielen Jahren eingeführt, dass dann alle Salze mit mehr Jod sind und so weiter.
In den USA wird beispielsweise sogar auch das Trinkwasser jodiert.
Interessant.
Mhm.
Und in Deutschland gibt es ja auch noch Fluoride teilweise im Salz.
Mhm.
Und da wollte ich fragen, wie wichtig ist ein Jod oder nicht wichtig ist ein Jod im Salz?
Mhm. Das Jod ist für die Schilddrüse bzw. die Schilddrüsenhormone sehr essentiell.
Mhm.
Dieses T4, also Schilddrüsen- oder Thyroidea-Hormon 4, hat die Zahl 4 hinten dran, weil es nämlich aus 4 Jodatomen mitbesteht.
Oh, interessant.
Die hängen da dran. Und es gibt ein spezielles Enzym, das heißt D-Jodase. Der Name ist Programm, nimmt etwas weg. Und diese D-Jodase nimmt ein Jodatom weg und dann bleiben nur noch 3 übrig. Und deswegen heißt die aktive Form dann T3.
Sehr spannend. Also ein Jod wird entfernt, also sind immer noch 3 Jod drin. Ah, das ist die aktive Form.
Wird aber noch spannender, denn nur fiktiv als Bild gesprochen, damit man sich das vorstellen kann. Ich habe ein Jod, das zweite Jod, das ist eine Basislinie und dann das dritte Jod. Zum Beispiel oben stehend. Das gibt ein schönes Dreieck. In dem Fall ein Warndreieck. Und dieses Dreieck würde dann optimal in meinen Rezeptor hineinpassen.
Ja.
Und dann funktionieren die Dinge. Dann gleitet es. Wir können hypothetisch aber auch sagen, ein Jod, das zweite Jod und das dritte Jod, nachdem die D-Jodase eines weggefressen hat, stellt sich nach unten.
Mhm.
Also reverse, wie man im Englischen sagt. Andersherum. Wir haben dann ein Vorfahrt-Beachten-Schild.
Ja.
Und dieses Dreieck passt witzigerweise auch in den Rezeptor, blockiert aber nur.
Okay, passt rein.
Passt rein, blockiert, macht keine Action und dann kommt es auch zu gesundheitlichen Problemen.
Interessant.
Das Besondere daran ist, es wird nur sehr, sehr selten gemessen, wäre aber für alle an Schilddrüsenerkrankungen Leidenden sehr, sehr wichtig, auch diesen Wert zu kennen. Denn auch da kann man was machen.
Interessant. Und würdest du jetzt allgemein sagen, dass das Thema Jod wichtig ist? Also, dass man Jod einnehmen sollte zusätzlich oder dass wir genug Jod in der normalen Ernährung aufnehmen?
Gut, wir sind hier vor allem in der Bergwelt traditionell ein Jodmangelgebiet.
Okay.
Der Kretinismus ist aufgrund von Jodmangel und der daraus resultierenden Schilddrüsenerkrankung, groß an die Schweizer, in der Schweiz damals sehr, sehr bekannt gewesen. Mhm. Der Kropf, der entsteht dadurch dann natürlich auch. Ne? Mhm. Das sind Erkrankungen, die wir alle nicht mehr haben, dank der deutlich verbesserten Jodversorgung. Durch das Salzen, dieses Jodsalz landet sogar in der Tiefkühlpizza und dergleichen mehr. Also selbst schlechte Ernährung bringt dann doch genügend Jod mit sich. Der Jodbedarf ist im Endeffekt schon gegeben.
Super. Gibt es denn sowas wie zu viel Jod?
Also das gibt es dann auch, wird dann problematisch, wenn ich eine Schilddrüsenerkrankung habe und zu viel Jod im Endeffekt ein Überwachstum, eine Hypertrophie letztlich provozieren kann.
Genau, weil der Kropf ist ja eigentlich eine Hypertrophie, da wächst das ja sehr, sehr groß.
In dem Fall wächst er, weil zu wenig ist und die Schilddrüse ihr Gewebe natürlich vergrößert, um mehr Hormonproduktion überhaupt erst zu ermöglichen.
Sehr spannend. Da haben wir eine spannende Zwischenfrage. Es gibt ja so Organe wie die Leber zum Beispiel, die sich eigentlich immer wieder regenerieren können.
Ja.
Gehört die Schilddrüse auch dazu? Weil du hast jetzt gerade gesagt, sie ist gewachsen. Also ist es so, dass sie irgendwann zu Ende gewachsen ist? Oder könnte sie jetzt bei jemandem, der 60 ist, auch nochmal wachsen und sich verändern?
Also wachsen kann sie immer. Das Gegenteil, wieder ein wenig schlanker zu werden, gibt es auch. Mhm. Bedarf aber der Mühen eben, dass man nicht nur hinten tankt, sondern auch vorne ein bisschen den Trichter ansetzt.
Ich finde das super spannend, dass wenn man geht so von einem Körper aus, der dann ja so mit 18, lass 22 sein, ausgewachsen ist und fertig ist. Ja? Aber bestimmte Sachen wachsen ja immer weiter. Ja? Die Ohren wachsen ja immer weiter.
Ja.
Und finde ich sehr interessant.
Der Körper erneuert sich grundsätzlich alle 7 Jahre. Mhm. An einigen Organen schneller, an manchen anderen Organen etwas langsamer. Aber es findet eine ständige Zellerneuerung, ein ständiger Austausch im Körper statt.
Ich finde das fast fantastisch. Schilddrüse wird ja oft in Zusammenhang gebracht mit entweder schneller Gewichtsabnahme, worüber sich wahrscheinlich viele freuen würden, aber auch einer Gewichtszunahme, wo man nicht weiß, woher sie kommt.
Mhm.
Und da kann es dann auch sein, dass man trotz gesunder Ernährung dann plötzlich zunimmt und gar nicht weiß, warum. Und sollte man dann an die Schilddrüse denken oder ist das so ein Faktor, wo man sagen sollte, jetzt sollte ich mal die Schilddrüse anschauen lassen?
Ich glaube, wir wissen alle, warum wir zunehmen. Das ist die ständige Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, die es damals nicht gab. Das heißt, nachdem wir die Inventur auf dem Teller gemacht haben, sollte man durchaus auch an die Schilddrüse denken, ganz klar. Und da sollte dann auch entsprechend ein Profi mit einbezogen werden.
Wie ist es denn, wenn die Schilddrüse führt zur Gewichtszunahme, wenn sie zu wenig Schilddrüsenhormonen ausgibt und zu Gewichts...
Wenn zu viel produziert wird, kommt es eher zu einem ungewollten Gewichtsverlust, obwohl man sogar zum Teil mehr isst. Es kann aber auch zum Beispiel zu einem Muskelmasseverlust kommen bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Einem Muskelmasseverlust, obwohl man sich Mühe gibt und wirklich fleißig trainiert und am Ball bleibt, buchstäblich.
Das bedeutet also, zu viel Schilddrüsenhormon wird ausgegeben und das heißt, mein Körper fängt an, Energie zu verbrauchen?
Das sind die Einflüsse auf den Stoffwechsel. Der Stoffwechsel wird gesteigert und durch den gesteigerten Stoffwechsel wird mehr verbrannt. Das ist sozusagen dann ein rascheres Aufbrauchen der Ressourcen.
Ja.
Man kommt mit dem Nachschaufeln gar nicht mehr hinterher.
Okay, und genau umgedreht ist es, wenn die Schilddrüse zu wenig produziert.
Wenn sie in einer Unterfunktion ist, wird alles sehr langsam. Und dann kommt es entsprechend zu dieser Einlagerungssituation.
Mhm.
Das ist interessant, weil ich gerade vorhin dieses Reverse T3 genannt habe. Wir müssen ja vieles, was es in unserer Biologie gibt, aus dem Blickwinkel der Evolution betrachten. Während der Evolution, erstens haben wir schon mal gesagt, so dieses Nahrungsmittelüberangebot wie heutzutage gab es noch nie in der gesamten Evolution aller Lebewesen auf diesem Planeten. Noch nie so viel. Ein Louis XIV war vielleicht ein bisschen wirtschaftlich besser gestellt, der Vorreiter der ganzen Chose, aber Das, der Blickwinkel der Evolution betrifft aber auch Zeiten, wo es einfach keine Nahrung gibt. Denken wir an den Bären, denken wir an den Igel, wenn der Winter hier Einzug hält. Ja. Die gehen in den Winterschlaf, sie hibernieren. Und damit sie das können, muss der gesamte Stoffwechsel ja gedrosselt werden. Ja. Und da kommen wir wieder zu diesem Vorfahrtgewehrenschild, also dem Dreieck mit der Spitze nach unten, um ja. im Bilde zu bleiben. Die produzieren dann entsprechend deutlich mehr von diesem Reverse T3 ja. und entsprechend lagern sie besser ein, weil der Verbrauch gedrosselt wird. Es wird sozusagen effizient Fettgewebe aufgebaut. Der Herzschlag verlangsamt sich noch mehr und sie kommen dann tatsächlich in diesen Winterschlaf. Deswegen ist es so wichtig, das auch beim Menschen zu messen. Weil wenn ich nicht nachschaue und die Menschen sind schlaff, sie kommen nicht in die Pötte. Sie haben diese Frühjahrsmüdigkeit, wie wir das jetzt auch immer wieder alle Jahre hören. Ja. Da sollte man sich diesen Reverse T3-Wert durchaus auch mit anschauen. Denn wenn der zu hoch ist, gehört er einfach entsprechend gegenreguliert. Das kann man. Das
ist total spannend. Ich beschäftige mich mit der Schilddrüse bestimmt schon 10 Jahre, aber den Reverse T3-Wert habe ich noch nie gehört. Mhm. Also wirklich richtig spannend. Und das würde ja bedeuten, dass wenn jemand diese Frühjahrsmüdigkeit hat, sich schlaff fühlt und auch so Gedanken an Burnout hat und sowas, und man würde jetzt den Reverse T3-Wert messen und der wäre hoch und man könnte den wieder richtig einstellen, würden diese Symptome wahrscheinlich
würde mehr Energie da sein. Natürlich ist kaum etwas einfach nur simpel und linear. Es spielt dann bei der Frühjahrsmüdigkeit auch der Vitamin-D-Spiegel eine ganz große Rolle. Natürlich, das darf man nicht unterschlagen, aber klar, diese Werte gehören mit angeguckt.
Jetzt hast du ja schon viele Patienten in den letzten Jahren gesehen, die einfach das Thema entweder Schilddrüsenüberfunktion hatten oder Schilddrüsenunterfunktion hatten. Ist es eine häufiger als das andere und wie
ich sind so die Symptome? Ich würde sagen, die Unterfunktion der Schilddrüse ist deutlich häufiger.
Ja. Mhm.
Benannte Symptome, müde, schlapp, nicht in die Pötte kommen, Gewichtszunahme, Müdigkeit, obwohl der Schlaf ausreichend ist, Schlafstörungen dann unter dem konsequenten Unterstrich, weil wenn man dann müde ist, obwohl man genug geschlafen hat, hat man dann entsprechend Panik, dass der Schlaf nicht ausreicht und dann ist der Schlaf auch noch gestört. Kommt alles mit dazu.
Ja.
Das kann sich also wirklich schön hinaufschrauben oder halt dann hinunterschrauben. Und bei der Überfunktion ist es eher so, die Menschen werden hippelig. Mhm. Die haben einen schnellen Herzschlag, die haben Herzrasen, die schwitzen. Sie haben eine Wärmeintoleranz und so weiter und die haben dann eine klassische Überfunktion, wenn man es nachschaut, wenn man es sich anschaut und sich mit tatsächlich der Laborwertchemie auch auseinandersetzt.
Wenn man jetzt so sagt, das könnte auf mich zutreffen, was ist der beste nächste Schritt, den man machen kann? Wie kann man eine saubere Diagnose bekommen?
Man geht zu einem Profi. Der Profi hat dann auch Zeit zuzuhören. Das ist sehr, sehr wichtig. Man muss da schon genau hineinhören, von was spricht der Mensch. Es gibt ja auch Hypochonder, die übertreiben. Aber das muss man herausfiltern. Man muss jeden Patienten sehr, sehr ernst nehmen und genau hineinschauen. Wenn man dann diese Anamnese gemacht hat, kann man schon mal einen Verdacht stellen. Wenn der Verdacht in Richtung Schilddrüse geht, dann gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist erstmal ein sauberes Labor anzufertigen, also tatsächlich Blut abzunehmen, in die Analyse geben und sich dann für eine Besprechung wieder treffen. Man kann dann in einem zweiten Schritt beispielsweise eine sehr schöne Ultraschalldiagnostik machen. Ja. Diese Geräte haben sich enorm weiterentwickelt. Das heißt, selbst kleinste Veränderungen kann man heutzutage noch sehr viel präziser erkennen, als man das noch vor 20 Jahren konnte mit den Geräten.
Weil da gibt es ja auch drei unterschiedliche Symptome, sage ich mal so. Es gibt die Schilddrüse, die genau richtig ist, die ist super. Mhm. Dann gibt es die zu kleine Schilddrüse für das Alter. Die zu große, gewachsene Schilddrüse, die man wahrscheinlich auch schon sehen würde, dann ein bisschen außerhalb. Und dann gibt es die Veränderungen innerhalb der Schilddrüse zeigen, also Knotenbildung.
Knoten, Zysten, kleine Adenome.
Die ja auch die Funktion der Schilddrüse einschränken.
Absolut.
Und dadurch Veränderungen hervorrufen.
Deswegen, das sind Gebietskämpfe quasi.
Ja, das ist super spannend. Also das ist, ich finde das so wichtig auch da draußen. Danke, dass du nochmal gesagt hast, dass es halt bei Kassenpatienten nicht immer mitgemessen wird, weil viele Menschen da draußen gehen dann zum Arzt, sagen, mach mal ein Blutbild, dann schauen die 5 Werte durch und sagen, passt alles. Aber keine Anzeichen wurden sonst gefunden, weil die Sachen nicht gemessen wurden. Ich sage das auch immer bei Harnsäure, lasst eure Harnsäure checken. Mhm. Wer weiß, was da drin steckt.
Ja. Natürlich ist es nachvollziehbar. Es ist ein System, das jeden mitnimmt und jeden, der krank ist, auch aufhebt und weiterträgt. Es muss finanzierbar sein. Wir Bürger, in Anführungsstrichen, klagen alle unter der Last der teuren Krankenversicherung, die ja auch noch verpflichtend ist. Also es ist nicht so, dass es meine freie Entscheidung ist. Ich lege mir das Geld monatlich unter das Kopfkissen und habe dann den Stapel, wenn ich es brauche.
Ja.
Kann Geld dann in die Hand nehmen, sondern es wird jetzt schon weggenommen. Was wiederum bedeutet, diese Zusatzleistungen, die bei den Kassenärzten angeboten werden, dass man einfach sagt, das und das und das interessiert mich auch, die müssen noch zusätzlich aus der eigenen Tasche geleistet werden. Wenn man ein durchschnittliches Einkommen heranzieht und dann eine vierköpfige Familie, dann wird es schon ziemlich eng.
Auf jeden Fall. Zum Glück ist der TSH-Wert oder der T3- und T4-Wert zu bestimmen gar nicht so teuer. Ich glaube, das ist relativ günstig, wenn man einfach dem Arzt sagt, bitte, ich möchte
16,76 Euro, um es konkret zu sagen, genau. Im 1,15-fachen
Satz. Ja, genau. Von daher, das ist, glaube ich, ganz spannend. Und vor allem, wenn man das ist ja immer wichtig, dass man selber sich damit beschäftigt, selber auch ein bisschen in den Körper reinhört, schaut, wo könnten da Themen sein und dann aufgrund von auch so Gesprächen, wie wir sie jetzt führen und dann man da draußen zuhört und dann sagt, ah ja, okay, dann lasse ich vielleicht mal den Wert nachprüfen oder den Wert, um in die richtige Richtung
zu gehen. Lohnt auf jeden Fall, lohnt auf jeden Fall. Lieber einmal weniger Abendessen gehen, sozusagen Dinner-Canceling für die Gesundheit und in dem Falle dann doppelt für die Gesundheit. Zum einen, weil man den Insulinspiegel des Abends dann nicht mehr anhebt und zum anderen, weil man dann was für die Schatulle gespart hat.
Absolut. Ja, die Folge ist super spannend, aber wir haben so viel zu erzählen, dass wir das Ganze euch nicht vorenthalten wollen. Deswegen machen wir hier jetzt für diese Woche Pause und wir geben euch den zweiten Teil davon dann in der nächsten Folge mit. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, liked, lasst gerne einen Kommentar, abonniert hier, weil ihr hört dann sofort den nächsten Bereich von Dr. Platzer dann natürlich in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter mit den tiefen Informationen zum Thema Schilddrüse, Silent Inflammation und wie das Ganze wirkt und wie ihr da draußen natürlich auch dann gesünder sein könnt und das Ganze erhalten könnt. In diesem Sinne, viel Spaß und bis ganz bald, bis zur nächsten Folge.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.